Are you ready?
Ready für was?
Bist du bereit für den Kinderwunsch bist?
Ach so, ja, na klar, schon seit anderthalb Jahren. Und du?
Definitiv. Bereit für die Hormone?
Bereit für die nächste Runde hoffen?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's! Halli, hallo, Hallöchen.
Wollten wir nicht mit dieser Halli, hallo, Hallöchen Nummer aufhören?
Ach, scheiße. Warte. Was sag ich denn dann?
Ja.
Hallo? Schön, dass ihr da
was
seid.
Ich immer ganz gern sage, ist: Guten Morgen, Leute, wie geht's euch? Aber es kann natürlich auch sein, dass man sich das Ganze erst abends anhört. Aber ja, bleibt doch einfach beim Hallöchen, das passt doch.
Ich sage ja immer, auf Instagram sage ich immer, so, ihr Lieben, oder so. Also da ist dieses so, wenn du jede Story einfach nur so durchswippst so schnell, swippst ist auch ein schönes Wort, dann kommt immer nur so, 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 weil ich immer meine Story mit so anfange. Vielleicht sollte ich das im Podcast auch machen. So, ihr
Bitte
Lieben.
nicht. Bitte nicht.
Egal, also die Begrüßung ist jetzt eh schon durch.
Ja, aber immerhin begrüßt du die Leute. Also wir müssen auch dazu sagen, dass wir uns normalerweise nie begrüßen. Caro und ich, wir fallen direkt mit der Tür ins Haus und sagen direkt, um was es geht. Also wenn wir unseren WhatsApp-Verlauf mal angucken, gibt es nie sowas wie Guten Morgen oder Hallo, wie geht's dir? Oder das überspringen wir. Wie geht's dir schon manchmal, ne? Aber eigentlich sparen wir uns das Gefloskel.
Aber da bin ich auch generell so ein Mensch bei WhatsApp. Ich sage ganz vielen gar nicht Hallo. Und dann kriege ich manchmal geschrieben, ja, ein Hallo hätte es auch noch getan. Ich sage, ja, stimmt eigentlich. Ich bin einfach generell so, ich möchte ja dann was und dann komme ich einfach auf den Punkt, so was ich
Ja,
will.
ich auch. Ich auch.
Und umso enger die Person ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Hallo einfach wegfällt.
Ja, same.
Ja, so.
Absolut.
Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Kiwo-Bubble. Heute ist ein bisschen Special-Folge, weil wir jetzt direkt ins Kiwo aktuell starten und thematisch auch einfach beim Kiwo aktuell bleiben, weil es ja ein und dasselbe ist. Also ich würde euch gerne viel über den Kryotransfer erzählen, berichten. Wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt zum Thema. Also ja, Kiwo aktuell ist heute unser Thema. So, bevor ich jetzt anfange, darf jetzt aber mal Anni rausrücken, weil Anni jetzt endlich nach 5 Folgen mal was Aktuelles hat.
Was ist denn das Aktuelle?
Dass dein Mann Clomiphen benimmt?
Ach so, ja, genau. ja, ich wusste gerade nicht, was von den vielen Sachen du meinst, aber ja, richtig krass, ne? Er nimmt jetzt einfach Clomiphen seit ein paar Tagen und das soll so ein bisschen den Testosteronspiegel nach oben pushen. Wir sind super gespannt, wie das ankommt und ich habe sogar auch schon ein Hotelzimmer gebucht, weil wir Ende Oktober nach Prag fahren. Und dann gucken, wie das Ganze ankommt bei ihm. Und die Klinik hat sogar auch gesagt, je nachdem, wie die Blutwerte ausfallen, können wir sogar auch nochmal mit anderen Medikamenten arbeiten. Also es gibt sogar auch Letrozol für Männer. Also ich muss auch echt sagen, ich bin so in den Austausch gekommen in den letzten Tagen mit den Mädels aus der Kivo-Bubble, dass ich da so viel dazugelernt habe, dass sich manche Männer sogar Prävaktit spritzen und so. Das ist so krass einfach. Das
Krass.
wusste ich gar nicht.
Also eigentlich ist ja Clomiphen zum Stimulieren bei Frauen, also eigentlich da, wo wir es
Ja.
am meisten kennen, wird damit stimuliert, dass die Eizellen reifen, die Follikel heranwachsen und man dann irgendwann den Eisprung auslöst. Das ist ja eigentlich eigentlich das bekannteste Medikament in Deutschland, Clomiphen. Und ich habe mich nämlich heute auch gefragt, als ich wieder über mein Letrozol nachgedacht habe, was ungefähr das gleiche Medikament ist wie Clomiphen, nur, also es soll dasselbe machen. Es ist natürlich ein anderes Medikament, aber es ist für dieselbe Sache, ob dein Mann nicht auch Letrozol hätte nehmen können. Das habe ich mich nämlich heute gefragt.
Das habe ich mich auch nach dem Wochenende gefragt, nachdem ich halt so viel auch über das Thema gesprochen habe. Und ich denke, das wäre durchaus auch möglich gewesen. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Clomiphen anschlägt und ob wir dann switchen. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob wir im November starten können mit der ICSI. Ich bin einfach schon so motiviert und habe ein Einmachglas geholt für meine ganzen Spritzen.
Geil.
Aber ich kann es dir echt nicht sagen. Ich bin super gespannt. Das ist einfach gerade schon wieder dieses Vakuum der Ungewissheit.
Ja, aber ich finde es super spannend. Ich habe es auch vorher noch nie gehört, dass ein Mann Clomiphen nimmt, um eigentlich was zu machen, um die Spermienqualität zu verbessern.
Das soll den Testosteronspiegel natürlich hochschnellen lassen, weil der ist bei ihm quasi so am untersten Normalbereich. Wir alle wissen, diese ganzen Blutwerte sind einfach so, ja, schwierig zu lesen, weil man nimmt ja bei den Blutwerten immer an, dass die Leute, die krank sind, natürlich das Blut abgeben. Und das ist halt einfach kein richtiger Maßstab, ne? Es ist zwar noch im Normalbereich, aber im unteren Normalbereich. Und je nachdem halt, was man gerade vorhat, kann das auch schon einfach zu wenig sein.
Okay, also ich bin super gespannt auf dein nächstes Update, ob das was gebracht hat.
Ja, ich auch. Aber ich glaube, wenn wir den nächsten Podcast machen, gibt es noch gar kein Update.
Dann halt im übernächsten.
Ja.
Hat
Ja.
er denn Nebenwirkungen?
Bis jetzt noch nicht. Nee.
Ach, cool.
Es sind jetzt auch, ist fast eine halbe Woche, die er das, wo er das jetzt schon nimmt. Und bis jetzt hat er keine Probleme. Ja.
Ja,
Ich glaube, er
Mensch.
hat mehr so Nebenwirkungen, dass er jetzt viel weniger Kaffee trinkt und Espresso und sowas, ne? Das ist für den gerade viel schlimmer, weil ich merke das wieder schon immer vor der Kaffeemaschine rumtigert und sich einen ziehen will. Aber nee.
Deine Messe war. Du hast es
Oh ja.
überlebt. Wie war's?
Ey, das war richtig krass. Also ich habe ja wirklich eine Woche lang Magenschmerzen des Todes gehabt, auch dann nach Köln gefahren. Und als ich dann nach Köln gefahren bin, ist mir aufgefallen, oh, ich muss ja noch Tickets buchen, damit ich selber rein kann. Weil ich nicht
Geil.
wusste, ob es eine Hintertür gibt oder so als Speaker oder wo man halt dann durchlaufen muss. Da habe ich gedacht, ich buche mir jetzt auch noch meine zwei Tickets. Und dann wurde mir angezeigt, dass es eine Gegendemonstration gab gegen die Messe. Und als ich dann das gesehen habe, hatte ich so ein Kloß im Hals. Ich habe mich auf einmal so unwohl und unsicher gefühlt. Und die Vanessa war ja auch vor Ort, auch eine aus der Kibo-Bubble. Und ich habe sie dann mal gefragt, du sag mal, ist das sicher? Was kommt denn da auf einen zu? Ich meine, Gegendemonstration, überleg mal. Dann hat sie mir so ein Video geschickt, da standen echt so ein paar Tanten mit Megafon und Schildern und haben dann irgendwelche Sachen gerufen. Und auch ein paar Mädels aus der Kibo-Bubble, die dann auch vor Ort waren, haben auch gemeint, die hatten ganz Unwohlsein, ein komisches Gefühl, weil da halt einfach diese Leute da waren, die einen dann beschimpft haben irgendwie. Also ganz, ganz strange. Also als ich gekommen bin, waren die schon weg, weil wir so lange im Stau gestanden sind. Ja, also das war das eine. Und das andere an sich war halt richtig cool. Es sind so viele Mädels auf mich zugekommen, teilweise auch Männer, die dann echt gesagt haben, ey, ich finde das so cool, was du machst und es hilft uns so viel weiter. Sieht man manchmal gar nicht so, was man für andere alles so bewegt, sag ich mal. Ne? Inwieweit man durch sein eigenes Tun anderen helfen kann. Das wurde mir jetzt erstmal wieder so richtig bewusst. Und auch als ich dann die Rede gehalten habe, ich habe dann wirklich direkt schon auf dem dritten Slide so einen emotionalen Breakdown gehabt. Da habe ich angefangen zu weinen, weil es mich auf einmal
Nein.
so getoucht hat. Und ich habe gedacht, ich komme nicht mehr raus aus dem Weinen, weil ich stand dann halt einfach vor versammelter Mannschaft und ich habe so schluchzen müssen. Und dann gucke ich mich um und so viele haben dann auch geweint und hatten dann auch Tränen in den Augen, haben sich schon die Nase sauber gemacht und so. Habe ich gedacht, scheiße, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr weiterzumachen, ohne, weißt du, wenn ich einmal
Ja.
drin bin, ich bin so
Ja.
emotional geworden einfach. Aber irgendwie habe ich es dann doch noch geschafft, die Kurve zu kriegen. Und es war halt so dieser Punkt, wo ich erzählt habe, wo wir mit der ersten Ixi gestartet sind, dieser letzte Moment der Unbeschwertheit. Das hat mich in dem Moment auf einmal so gecatcht. Ich war wieder so in diesem Moment drin, weil es wirklich der letzte Moment in meinem Leben war, wo das Thema Kinderwunsch mich nicht so tangiert hat. Das war so, bevor alles losgegangen ist, sage ich jetzt mal. Klar hat man davor auch schon 2 Jahre Kinderwunsch gehabt, aber der war anders wie jetzt. Jetzt bin ich irgendwo ganz anders beim Thema
Ja.
Kinderwunsch. Da war man
Ja.
noch nicht so sehr im Game, sage ich mal, drin. Genau, und ja, es war schön, auch der Austausch im Nachhinein kamen richtig viele nochmal mit Fragen auf mich zu. Und so habe ich es mir auch vorgestellt, dass es nicht so wie ein Vortrag von mir ist, ja, wo die Leute dann irgendwie sitzen und sich dann, ja, das alles nur reinziehen, sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt und sich austauschen kann. Und dafür war es halt echt schön.
Aber ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber Köln ist so weit weg für mich. Das wäre halt mit Kind und Family und allem einfach mega Aufwand gewesen. Aber ich bin echt schon ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so mal cool war, wirklich ein paar Mädels aus der Kibo-Bubble auf dem Haufen zu sehen.
Total. Und das war so ein gewohntes Gefühl auch. Also das war wirklich so, ich habe die gesehen, ich habe die ja davor auch noch nie gesehen,
Ja.
aber es kam mir so vor, als ob ich die schon einfach vor lange kenne. Man hat sich so gedrückt und umarmt und sich so was Sachen erzählt, so was gerade so bei einem ansteht. Es hat sich so vertraut angefühlt, obwohl man sich ja gar nicht kennt, ne?
Ja.
Das ist so krass einfach gewesen, so echt, weißt du?
Kibo verbindet halt einfach.
Voll. Voll.
Ich habe jetzt auch eine aus der Kivo-Bubble getroffen, ganz zufällig, bevor ich jetzt gleich auf meinen Kryotransfer kam. Ich war nämlich zum ersten Ultraschall für meinen Kryotransfer in der Kivo-Klinik. Und ich habe dann noch so eine Story gemacht aus dem Wartezimmer. Ja, wieder keiner da. Ich sitze irgendwie immer alleine im Wartezimmer. Es ist nie irgendwer da. Als ob ich so eine Privatsprechstunde wäre, aber ist es
Ja.
nicht, ja? Ich bin Privatpatient, aber ich bin da in der ganz normalen Sprechstunde wie allen anderen auch, aber es gibt zwei Wartezimmer. Und mir hat schon mal eine geschrieben, dass sie immer an dem anderen Wartezimmer sitzt, weil es immer nach Ärzten aufgeteilt ist. Wenn du bei dem Arzt bist, sitzt du da und wenn du bei dem Arzt bist, sitzt du da.
Aber ich habe mich schon
Ja.
gefragt, wie du es schaffst, da immer so Stories von dir zu machen. Das wäre mir unangenehm, da auf einmal so mein Selfie-Dings rauszuholen und dann
So.
Stories von mir zu machen, wenn da noch Leute sitzen würden. Aber du bist da halt echt wirklich einfach allein in dem Raum,
Ja, aber
ne?
ich würde das auch machen,
Krass.
wenn da andere sitzen. Also ich achte natürlich, dass kein anderer drauf ist, aber da bin ich ja schmerzbefreit. Ja, also auf jeden Fall habe ich wieder gesagt, keiner aus der Kivo-Bubble da. Ich will unbedingt mal hier jemanden treffen. So, dann war mein Termin durch. Von dem erzähle ich dann später. Ich habe noch mein Rezept abgeholt an der Rezeption und bin dann zum Fahrstuhl gegangen und habe dann noch gesehen, dass eine hinter mir kam, auch zum Fahrstuhl. Ich habe mich dann nur so umgedreht und so gelächelt. Ich weiß nicht mal, ob ich Hallo gesagt habe. Kann ich nicht mehr sagen, kann ich, weiß ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall mich umgedreht, so wahrgenommen, da ist jemand, wir eingestiegen und dann hat sie im Fahrstuhl gesagt, du wolltest ja schon immer mal jemanden, also treffen in der Kinderwunschklinik und dass er sich anspricht, so, hier bin ich, so nach dem Motto. Dann haben wir uns auch umarmt und das war auch so, wie du sagst, so als ob man sich kennen würde und dann haben wir halt
Ja.
kurz drei Worte gewechselt, weshalb sie da ist, weshalb ich da war und dann haben wir, hat sie, ich weiß gar nicht, ob ich erzählen darf, weshalb sie da ist, aber man weiß ja nicht, wer es ist. Also, sie war zur
Ja.
Blutkontrolle da, ob sie schwanger ist. So, und dann, sie meinte auch, sie hat vorher nicht getestet, sie hat sich nicht getraut. Und dann meinte ich auch, das kann ich so verstehen. Aber wir hatten halt wirklich nur diesen Fahrstuhlweg nach unten und unten haben sich dann schon die Wege getrennt, weil ich musste halt mich echt beeilen auf Arbeit. Ich hatte ja wieder meinen Termin mitten in der Arbeitszeit. Ich hätte am liebsten wirklich mit ihr einen Kakao getrunken. Wir hätten uns ausgetauscht und gequatscht und einfach mal so, ja, einfach mal so diese Zeit genossen, dass wir uns halt auch mal in Real Life treffen und nicht nur auf Instagram schreiben. Und ich wusste ja auch nicht mal, wer das von Instagram ist. Hatte ich ja keine Ahnung. Und dann habe ich das nochmal in der Story gesagt und dann hat sie mir geschrieben und dann habe ich mal zu dem Gesicht dann mal so den Chatverlauf nochmal so durchgeschaut, was wir eigentlich schon alles geschrieben haben. Ja, und, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach. Ich hoffe, ich weiß nicht mal, ob sie den Podcast hört, aber auf jeden Fall war ihr Bluttest positiv. Sie ist auf jeden Fall schwanger und wird dann hoffentlich ganz bald aus der Kinderwunschklinik entlassen. Ja, so viel
Und aus
dazu.
der Kivo-Bubble auch. Ja,
Nee,
ich finde,
die
das
behalte ich
trennt
alle
sich
noch
halt
in der
immer.
Kibo-Bubble. Für
Nee, aber
immer.
ich finde doch tatsächlich, irgendwie trennen sich da schon so die Wege, ne? Entweder ist man in der Kinderwunschbubble oder man ist halt nicht mehr drin. Weil ich denke, sobald man dann halt eben einfach schwanger ist, dann hat man einfach einen anderen Kopf.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde mich immer dazugehörig fühlen, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt
Ja,
so
dazugehöre
lange.
ich schon, aber nicht so sehr im Game.
Nee, das nicht, aber ich war jetzt so lange im Kinderwunsch und ich weiß genau, wie sich die Frauen fühlen, selbst wenn ich nicht mehr im Kinderwunsch wäre, dass ich mich immer zugehörig fühlen würde. Hallo, hier ist wieder Caro aus dem Schnitt. Anja und ich sind diesmal so schnell ins Thema gestartet, dass wir nicht mal gesagt haben, was ein Kryotransfer ist. Deswegen kriegt ihr jetzt noch mal ein bisschen Wissen auf die Ohren. Man unterscheidet zwischen einem Frischtransfer und einem Kryotransfer. Bei einem Frischtransfer wird ein Embryo kurz nach der Befruchtung direkt in die Gebärmutter eingesetzt. Das ist meistens wenige Tage nach der Eizellenentnahme. Bei einem Kryotransfer wurden die befruchteten Eizellen vorher eingefroren und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgetaut und in die Gebärmutter eingesetzt. Ein Kryotransfer macht man meistens, wenn aus gesundheitlichen Gründen von einem Frischtransfer abgeraten wird oder wenn der erste Frischtransfer vielleicht erfolglos war und keine Schwangerschaft zustande gekommen ist, aber man trotzdem aus der Eizellenentnahme noch andere befruchtete Eizellen auf Eis hat.
Also, wir starten zum Thema Kryotransfer. Ich bin jetzt mittendrin und eigentlich genau bei der Hälfte jetzt, wo wir darüber sprechen. Und weißt du, was witzig ist? Mir hat dann immer jemand oder mehrere geschrieben, machst du einen natürlichen Kryotransfer oder einen künstlichen? Und ich dachte mir, was ist natürlich künstlich? Was meinen die? Weil ich dachte Ja.
mir, alles, was ich in der Kinderwunschklinik mache, ist doch nie natürlich eigentlich. Was ist jetzt schon natürlich? Ich krieg eine aufgetaute Plastozyste eingesetzt. Es ist doch natürlich künstlich. Ja,
Ist es
jetzt.
eigentlich auch ein Unterschied, natürlich künstlich, wenn man Ovitrell auslöst? Ist es dann schon nicht mehr natürlich?
So, jetzt kommen wir wieder mit unserem Fachwissen, was wir hier so pseudowissenmäßig vermitteln. Mit meinem gefährlichen Halbwissen komme ich jetzt um die Ecke.
Achtung, Achtung, gefährliches Halbwissen.
Ich habe mir jetzt verschiedene Meinungen angehört und bin zu folgendem Entschluss gekommen. Ein Künstler bei einem künstlichen Kryotransfer hat man keinen Eisprung. Der Eisprung wird bewusst unterdrückt. Man baut nur die Gebärmutterschleimhaut mit Medikamenten auf. Und wenn die dann die perfekte Dicke hat, so wie man die haben will, dann findet der Transfer statt. Also ohne Eisprung. Man gaukelt dem Körper, so wie ich es verstanden habe, einen Eisprung vor, dass der Körper einen Eisprung gehabt hatte. Und dann findet der Transfer statt. Und der natürliche Zyklus, also der natürliche Kryotransfer, da hat man einen Eisprung, so wie bei mir. Ich wusste gar nicht, dass es diese künstliche Variante ohne Eisprung gibt. Die wurde mir gar nicht vorgeschlagen. Wir haben ja jetzt gewartet, dass mein Körper von alleine einen Eisprung auf den Weg bringt. Und dann würde nach dem Eisprung 5 Tage später der Transfer stattfinden. Und der Eisprung wäre bei mir auch ausgelöst worden, muss es aber, glaube ich, nicht. So, das ist aber trotzdem der natürliche, also trotz Eisprung auslösen. So, bei mir wurde jetzt mit Stimulation nachgeholfen, weil mein Körper, jetzt spoiler ich schon ein bisschen, keinen Eisprung produziert hat. Ja, ist aber trotzdem scheinbar der natürliche Kryoversuch, weil ich einen Eisprung hatte und ja, kein künstlicher Eisprung hervorgeht. Da war jetzt ganz viel
Okay.
Halbwissen dabei, damit wir auch unserer Kritik gerecht werden.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte Anfang des Jahres einen Kryo-Versuch. Das war der einzige, der erste und der einzige. Und ich habe kaum noch Erinnerungen dran. Ich weiß nur vage, dass es so entspannt war, weil ich halt nicht diese Stimulationszeit im Vorfeld hatte. Ich weiß, dass ich mit irgendwas kurz stimulieren musste. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob es nur mit der Auslösespritze war, mit der Ovitrell, oder ob ich auch noch ein bisschen was dazu nehmen musste. Da habe ich irgendwie gar keine Erinnerung mehr dran. Und dafür finde ich halt Instagram so geil, dass ich halt wirklich jeden Versuch dokumentiert habe seit dem Kryo-Versuch. Aber den Kryo
Ja.
wird natürlich selber dann halt nicht. Ja, kann ich dir also nicht mehr sagen. Ich könnte es natürlich in den Unterlagen überprüfen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht, weil ich bin ja die Unmotivierte.
Das sagst du, es ist noch nicht geklärt hier, wer von uns die Unmotivierte ist.
Vielleicht kann das ja die Person mal schreiben.
Ja, also ich bin ja super motiviert in diesen Kryotransfer gestartet. Meine Periode kam zeitiger. Ich war so richtig, wuhu, wir sind schon im Kryotransfer oder Kryozyklus. Hatte dann an Zyklustag 12 meinen ersten Ultraschalltermin, wo geschaut werden sollte, wie groß der Follikel ist, was dann ja mal der Eisprung werden soll. Und wie weit die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut ist. Also praktisch, ob alle Voraussetzungen stimmen, dass ein Transfer stattfinden kann. Manchmal ist es ja auch noch so, dass man so einen Pausenzyklus einsetzen muss oder Pausenzyklus macht, bis man den Kryoversuch machen kann. Das gibt's auch, haben ja auch einige geschrieben, dass sie noch einen Zyklus pausiert haben. Das war so meine größte Angst, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr zu pausieren. Ich habe auch keinen Bock mehr zu warten. Ich möchte, dass es das jetzt mal hier vorangeht. Ich möchte jetzt mal, dass es losgeht so. Und ich hatte so die Erwartung, dass ein Follikel zu sehen sein wird, aber dass der noch nicht groß genug sein wird, weil ich hatte jetzt immer so Zyklustag 16, 17 meinen natürlichen Eisprung, wenn mein Körper das alleine machen sollte. Ja, ich war dann dort zum Ultraschall und ich sag dir, die Ernüchterung war groß, weil es war einfach gar nichts zu sehen. Es war weder links noch rechts irgendein Leitfollikel zu sehen. Meine Eierstöcke haben einfach mal geschlafen. Die dachten
Aber
sich,
ist es nicht immer so, nach einer ICSI, also nach so einer harten Stimulation?
das kann schon sein, aber ich habe ja relativ trotzdem meine Ausbeute so krass war, habe ich ja relativ gering stimuliert. Aber ich hatte einfach den Eindruck, meine Eierstöcke haben gesagt, wir haben jetzt für fast 3 Jahre Eier produziert. Wir haben jetzt Pause und wir chillen jetzt erstmal.
Ja, also ich meine, also bei mir war es ja immer so, dass ich nach jeder ICSI mindestens 3 Monate warten sollte, bis es
Ja.
wieder weitergeht. Und ich habe mich immer gefragt, warum das immer so lang ist. Und es hieß irgendwie, der Körper muss sich regenerieren. Und vielleicht ist es auch so ein Thema, dass die dann halt einfach nicht mehr so gut nachproduziert werden. Ich weiß es
Ja.
tatsächlich nicht genau. Und die Meinungen sind da auch komplett kontrovers, weil meine Kinderwunschklinik, in der ich aktuell bin, haben mir sogar angeboten, 2 Zyklen hintereinander zu stimulieren, um erstmal eine ganz große Ausbeute zu kriegen, um dann nochmal Tests und so zu machen. Aber ja, das wusste ich auch nicht, dass man das machen kann, einfach so 2-mal direkt hintereinander. Also da
Ja.
scheiden sich wohl wieder die Geister und die Wissenschaft und ja.
Ich kann mir das aber schon vorstellen. Also der Körper verbringt ja Höchstleistungen bei so einer künstlichen Befruchtung, ne? Das darf man ja immer nicht vergessen, was der Körper da wirklich leistet. Und so ist es ja auch. Ich habe jetzt so viel Eizellen produziert, das hätte ich, also dafür hätte ich Jahre gebraucht für diese Ausbeute. Und dann ist es ja auch klar, dass der Körper vielleicht einfach ein bisschen Regenerationszeit braucht, die wir ihm jetzt nicht geben, weil wir wollen jetzt gleich weitermachen.
Ja,
So
wir haben
ist
keine
halt,
Zeit zu verlieren.
ja, man ist dann halt auch wieder unvernünftig. Aber nein, also was heißt unvernünftig? Meine Ärzte waren ja auch schon pro Kryoversuch. So, wir hatten jetzt genau 2 Möglichkeiten. Entweder warten wir ab, ob mein Körper einfach jetzt später einen Eisprung produziert. Oder wir helfen wieder nach und stimulieren und dann war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dann wieder ein Follikel entsteht. Und naja, wofür habe ich mich entschieden? Natürlich fürs Nicht-Abwarten. Ja, irgendwie war ich mir sicher, mein Körper wird diesen Monat keinen Eisprung produzieren. Ich habe das einfach gefühlt, dass das nicht passieren wird so. Und dachte jetzt, nee, jetzt gehangen mit gefangen, jetzt machen wir hier noch eine Schippe drauf. Und dann meinte aber mein Arzt, dass er diesmal mit Clomiphen stimulieren will. Und dann kam gleich meine Frage, warum Clomiphen und nicht Letrozol? Weil ich habe mich auch belesen, schon lange vorher, bevor ich mit den Spritzen stimuliert hatte, welches Präparat besser ist. Und das schneidet einfach Letrozol in den Studien besser ab. Es gibt eine höhere Lebendrate bei den Geburten. Die Schleimhaut leidet nicht so sehr unter Letrozol. Es gibt, die Zwillingsrate ist nicht so hoch wie bei Clomiphen. Also es gibt so ganz viele kleine Schrauben, was einfach mehr für Letrozol spricht. Und im Ausland ist eigentlich Letrozol mittlerweile das Medikament der ersten Wahl. Und in Deutschland ist es immer noch Clomiphen. Und ich verstehe es irgendwie nicht, warum es immer noch Clomiphen ist. Aber auch das ist wieder nur mein Laienwissen, was ich mir selber erlesen habe. Aber ich habe mich dazu auch schon mit Ärzten ausgetauscht, so ist es nicht. Bin ich gespannt, auch zu dem Thema, wie das in 10 Jahren ist.
Ja.
So, auf
Ja.
jeden Fall habe ich jetzt, sollte ich jetzt 5 Tage mit Letrozol stimulieren? Habe ich auch gemacht. Am zweiten, ach so, und dann habe ich meinem Arzt gesagt, ja, soll ich Ovulationstest machen? Falls der positiv ist, könnte ich ihn ja nochmal schreiben, dann treffen wir uns früher. So, und dann meinte er, sie brauchen keinen Ovulationstest machen, die werden nicht positiv. Bis wir uns
Ja.
Mittwoch sehen, wird da nichts positiv. Können Sie sich sparen, das Geld? Dachte ich mir dann auch erst so, ja gut, okay, ist ja entspannt, dann wieder keine Ovulationstest. Ist, finde ich eigentlich auch ganz entspannt. Und dann haben mir manche geschrieben, dass die schon nach 2 Tagen auf einmal einen Eisprung hatten. Und dann war ich so, okay, nee, ich mache doch Ovulationstest. Ich möchte ihr nichts verpassen. Ich möchte alles
Ja.
im Griff haben. Kontrollmodus an. Hab meinen ersten Ovulationstest gemacht und hab den so beiläufig ins Bad gelegt, weil ich ja, also ich dachte, da kommt jetzt halt dieser magische Kreis. Wir reden wieder von dem berühmten Test mit Smiley, blinkender Smiley und Kreis. Möchte die Marke nicht nennen, aber alle wissen, von welcher Marke ich spreche. Und auf einmal ist da so ein Smiley. Und ich dachte mir, Scheiße. Positiv. Positiver Ovulationstest. Morgen ist dein Eisprung. Transfer wird nicht klappen, weil es alles nicht passt mit dem Auftauen der Eizellen. Toll, Zyklus im Arsch. So, erstmal komplette Panik geschoben. Ja, dann habe ich hin und her überlegt, rufe ich jetzt die Notfallnummer an von der Klinik oder nicht? Ist das ein Notfall? Hättest du angerufen?
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich bin ja auch mittlerweile an so einem Punkt angelangt, wo ich meinem Körper einfach nicht mehr vertrauen kann. Und das finde ich so schade. Ich fühle mich einfach so oft hintergangen und enttäuscht. Also, was der mir manchmal vorgaukelt, ich würde immer auf Nummer sicher gehen und nachkontrollieren. Ich glaube dem einfach gar nichts mehr.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall maximal schlecht gefühlt, jetzt die Ärztin anzurufen. Habe ich aber dann gemacht nach einer Stunde. Habe auch parallel meinem Arzt eine E-Mail geschrieben. Aber ich hatte nur die Notfallnummer, das waren von 2 anderen Ärzten aus der Klinik. Sie ist rangegangen, die war auch zuckersüß. Die hat mir überhaupt kein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich jetzt anrufe. Sie hat sich das angehört und meinte.
Achtung, Achtung, gefährliches Halbwissen.
Sie hat mir so erklärt, dass das Östrogen künstlich gesenkt wird und dadurch LH ausgeschüttet wird, was dann dafür ja, also den Körper anheizt, diesen Follikel da zu produzieren. Aber natürlich, was wird beim Ovulationstest getestet? LH. Und wenn der LH-Anstieg ist, ist der Ovulationstest positiv. Und wir wissen ja alle, nur weil man einen positiven Ovulationstest hat, heißt es noch lange nicht, dass man einen Eisprung hat. Und so hat sie das auch bei mir vermutet, dass einfach diese LH-Ausschüttung jetzt da war und der Test darauf angesprungen ist, aber ich keinen Eisprung haben werde. Sie meinte, wenn am Donnerstag im Ultraschall nichts zu sehen war, sie haben jetzt 2 Tage Letrozol genommen, dann werden sie jetzt noch keinen Eisprung haben. Ich soll mich entspannen, aber sie hat mir dann direkt einen Termin für Montag früh gegeben. Da war ich auch super dankbar. Ja, ich habe versucht, mich zu entspannen. Ich war jetzt da. Ich komme jetzt nämlich gerade frisch aus der Klinik. War bei einem ganz neuen Arzt, bei dem war ich noch nicht. Also ich glaube, ich habe mittlerweile alle Ärzte da fast durch, aber mir war das so egal. Ich weiß, mein Arzt ist sowieso nie montags da. Hauptsache,
Ja.
ich habe jetzt einen Termin.
Hatte ich aber auch schon mal in der Klinik, dass ich dann einfach schon fast alle Ärzte durch hatte, ne?
Ja, aber mich persönlich stört es auch nicht so. Also ich fühle mich auch bei allen gut aufgehoben. Die sind auch alle wirklich nett. Also.
Also ich persönlich, mich nervt das immer, wenn man dann so das Gefühl hat, man wird so durchgereicht. Aber ich meine, ich kann auch verstehen, wenn man einfach in so einer Ferienzeit dann einen Termin braucht und die Ärztin dann halt einfach Urlaub hat. Oder selber krank ist oder irgendwas. Ich meine, da ist ja auch mal einfach nur heilfroh, dass es weitergeht und man dann nicht einfach den Zyklus aussetzen muss und warten muss. Aber trotzdem ist so ein kleines Geschmäckle schon dabei, finde ich. Doch, doch.
Ja, mich stört es überhaupt nicht. Hauptsache, es kümmert sich einer drum und ich habe das Gefühl, alle haben so dieselben Meinungen. Und ich hatte jetzt schon verschiedene Dinge, wo ich mir ein anderer Arzt was gesagt hat und ich habe das aber bei meinem Arzt nochmal nachgefragt, weil ich seine Meinung dazu hören wollte und die waren sich immer einig. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn so alle denselben Fahrplan fahren. Weil wenn ich jetzt noch 3 verschiedene Meinungen in einer Klinik kriege, das finde ich dann blöd. Aber das hatte ich bisher nicht das Gefühl. Auf jeden Fall, ich saß ungefähr genau 3 Sekunden in diesem Warteraum. Ich saß eigentlich noch nicht mal gefühlt richtig. Dann wurde ich schon aufgerufen, das hatte ich auch noch nie. Auch nicht lange geschnackt, direkt, wie sagen wir immer, Ultraschallstab reingerammt und nachgeschaut. Rechts war wieder die Ernüchterung, nix. Und links war dann aber Gott sei Dank dieser magische 16 mm Follikel. Und dann hat er direkt gesagt, dass wir heute auslösen dürfen. Den Eisprung auslösen dürfen, der ist dann Mittwoch. Donnerstag werden meine befruchteten Eizellen da aufgetaut. Und Montag, also heute in einer Woche, ist dann Transfer.
Aber da, ich muss jetzt mal was fragen. Also, da weiß bei mir auch so lange her ist, ich nur noch so eine halbe vage Erinnerung mehr dran habe. Die werden am Donnerstag aufgetaut. Wie viele werden aufgetaut?
5. Erst waren ja 3 oder 4 im Gespräch und ich bin jetzt so dankbar, dass es 5 sind, weil. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass jetzt bei 5 dann eine Plastozyste dabei ist. Hoffe ich natürlich sehr.
Ja.
Bei 3, 4 hatte ich dann schon Bammel, ey, was ist, wenn keine Plastozyste dabei ist?
Okay, und ihr wollt ja aber nur eins wieder zurücksetzen lassen. Die anderen werden dann wieder einfach eingefroren, richtig?
Also wenn mehr als eine Plastozyste da ist, für alle, die nicht wissen, was eine Plastozyste ist, ihr müsst bitte einfach unsere Folgen davor hören. Das ist das Stadium, wenn sich die Eizelle zeitgerecht weiterentwickelt nach der Befruchtung. Also an Tag 5 hat man noch eine Plastozyste. Vielleicht auch schon an Tag 4? Weiß ich wieder nicht.
Es gibt
Ja.
frühe Blastozysten und dann gibt es die normalen Blastozysten und dann gibt es die schlüpfenden Blastozysten, die dann schon quasi aus ihrer Hülle rausgehen. Es gibt so verschiedene Stadien und manche Kliniken machen auch so ein verschiedenes Grading. Die machen dann von A bis C, von 1 bis 5 oder so oder bis 6, glaube ich, manche. Also es gibt da so verschiedene Gradings. Ich glaube, ja, jeder macht es anders. Ne? Manche geben auch immer
Ja.
Schulnoten. Ja, das ist eine 1 plus mit Sternchen oder so.
Okay, ich bin gespannt, was es bei mir gibt. Ja, auf jeden Fall, wenn es noch eine Plastozyste geben sollte, dann werden wir die wieder einfrieren lassen. Für schlappe 350 Euro.
Gönnt man sich.
Ja, aber es wäre mir zu schade, die fallen zu lassen. Wenn es dann vielleicht jetzt doch nicht im ersten Transfer klappt, dann möchte
Ja.
ich lieber gleich eine Plastozyste da parat haben.
Ja, Logo, Logo.
Ja, aber was jetzt auch noch war, ich war ein bisschen irritiert, dass bei 16 mm jetzt schon der Eisprung ausgelöst wird. Und da hat mir aber der Arzt erklärt, dass diese Eizelle, die in diesem Follikel jetzt drin ist, die ist völlig egal, weil wir haben ja unsere befruchteten Eizellen. Also die ist jetzt vielleicht noch
Aber
nicht perfekt reif.
wie witzig wäre das, wenn ihr natürlich nochmal versucht und dann kriegst du noch die eine rein und dann wären es doch zwei.
Das Witzige ist tatsächlich, dass das ja jetzt auf der linken Seite ist. Und links ist ja mein halbwegs freier Eierstock, nee, Eileiter. Und es würde tatsächlich vielleicht zu einer geringen Prozentzahl möglich sein, aber der Arzt hat uns tatsächlich Verbot gegeben. Also wir
Ja,
dürfen
hatten wir auch.
nur geschützten Sex haben oder drauf verzichten. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, bei 16 mm ist die Eizelle noch nicht reif. Normalerweise löst man ja, glaube ich, erst bei 18 mm oder sogar manchmal erst bei 20 mm aus. Aber ja, um die Eizelle, die da heranreift, geht es ja auch gar nicht. Wir wollen ja einfach nur, dass mein Körper schnallt, der hat jetzt einen Eisprung und jetzt dann Progesteron produziert wird und wir dann den Transfer machen können am 5. Tag. Und weißt du, was ich das Tolle finde? Das Tolle ist einfach, dass ich einfach nächsten Montag schwanger bin. Ich habe also so lange, bis was anderes bewiesen wird. Und das gibt mir auch so ein gutes Gefühl, weil ich habe jetzt seit eigentlich das erste Mal jetzt in dem zweiten Kinderwunsch habe ich die Gewissheit, dass eine befruchtete Eizelle in meiner Gebärmutter ist.
Ja,
Vorher
und ich.
war das ja nicht so. Da dachte ich immer so, hat sich jetzt was befruchtet? Haben sich Spermien und Eizelle gefunden? Ist diese Eizelle in meiner Gebärmutter angekommen oder nicht? Was passiert denn da in meinem Körper? Ich wusste es ja mal. Ich hatte ja einfach nur den negativen Test und das war's. Und ich weiß
Ja.
gar nicht, an welcher Stelle das jetzt gescheitert ist. Und jetzt habe ich die Gewissheit, dass da ein befruchtetes, kleines Etwas in mir drin schlummert.
Und ich war heute schon so safe, dass das bei dir alles klappt, dass ich schon so ein Baby-Klamotten-Set für dich kaufen wollte. Ich
Ja,
fand das
du hast
so
es mir
süß.
geschickt.
Vor Freude. Ja, das fällt einem dann schon schwer, dann das nicht zu kaufen, wenn es so süß da rumhängt.
Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Ein Schritt vom anderen. Aber ich bin ultra aufgeregt. Ich bin jetzt schon maximal
Ja,
excited in
logisch.
einer Woche. Ich könnte hier
Aber hast du Angst,
rumsitzen.
dass es weh
Nee.
tut oder so?
Nee.
Nee,
Ich
tut
weiß
auch
gar
gar nicht
nicht.
weh.
Ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Also Punktion hatte ich jetzt, Transfer noch nie. Du ja schon öfter. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Das schnacke ich euch hier im nächsten Podcast auf die Ohren, wie ich so einen
Ja.
Transfer fand. Nee, hab
Ich kann
keine
ja mal aus
Ahnung.
dem Nähkästchen plaudern, weil ich jetzt schon
Ja.
ein paar Transfere hatte.
Hau raus.
Und die waren eigentlich alle gleich. Also in der ersten Klinik haben sie es einfach eingesetzt. Ganz normal. Die haben einfach alles aufgespannt, sage ich jetzt mal. Das war ein bisschen unangenehm. Und das dann da platziert und das war's, fertig.
Aber wie
Musste noch
machen die
kurz.
das mit einem Katheter? Kann ich mir das vorstellen wie bei der
Ja.
Eileiterspülung?
Ja, genau, mit dem Katheter machen die das. Und in den anderen Kliniken haben die vorher geguckt, wo ein guter Platz wäre für das Embryo. Vorher wirklich mit so einem
Wie so ein
Ultraschallstab.
Parkplatz
Dann,
für Eizellen. Welchen
ja,
Parkplatz nehmen wir
genau. Da
heute?
haben sie erstmal geguckt, oh, da sieht's gut aus, da setzen wir es rein. Und dann war es drin und dann war es fertig. Also ich kenne nur die zwei Varianten. Einmal mitgucken, einmal ohne gucken. Das Ganze hat auch immer nur ganz kurz gedauert. Wirklich
Aber
nur
kurz mal
8 Minuten.
Frage zurück. Du hattest ja jetzt schon 7 Transfere. 8, 7?
Also ich hatte jetzt 8
Sechs.
Transfere.
Ja, aber bei wie vielen war es mitgucken mit Ultraschall? Wo ist der beste Parkplatz für die Eizelle? Und bei wie vielen war das ohne Schauen?
Also in der ersten Klinik, bei der wir waren, also der erste Versuch war ohne Schauen und die weiteren 4, also die, sage ich mal, die zweite, die, also die 2021, die erste ICSI war ohne gucken, dann die ICSI 2023 war ohne gucken, da hatte ich 3 ICSIs, war ohne gucken und einmal den Kryotransfer war ohne gucken und als ich dann die Klinik gewechselt habe, wurde dann immer geguckt.
Okay.
Also scheint es wohl irgendwie so eine Eigenart der Klinik zu sein, dass die nicht vorher geguckt haben.
Ja, bin ich gespannt, ob bei mir mit oder ohne gucken ist. Ich
Ja.
möchte ja gerne
Ja, ich
mitgucken.
kannte das auch gar nicht so mit gucken. Ich habe dann echt gedacht, was machen die denn da jetzt eigentlich so genau? Und warum dauert das so lange? Oh, das hat mich so genervt. Dann sitzt du da so breitbeinig und das ist ja auch so unangenehm. Also ich würde nicht sagen, dass es Schmerzen sind, aber es ist schon so, dass du die Situation am liebsten jetzt sofort verlassen möchtest. Ja, weil das ist echt nicht schön. Und dass sie dann aber teilweise noch so ewig gebraucht haben, bis sie dann dieses Embryo dann irgendwo aus dem Tiefkühlschrank geholt haben und mich dann noch 10-mal gefragt haben, ob ich die und die bin. Ja, das war dann schon ein bisschen nervig, aber
Naja, im
kriegt man auch.
besten Fall ist ja das Embryo schon aufgetaut, also nicht direkt aus dem Kühlschrank.
Ja, aber die holen's auch erst hinten raus. Also das liegt
Ja,
da nicht schon
richtig.
direkt bereit. Also bisher war es immer so, dass es da noch irgendwo weiter hinten lag.
Backstage.
Also,
Backstage
ja,
im
wirklich. Ja.
VIP-Bereich.
Ja, doch, doch.
Geil.
Aber am aufregendsten fand ich das tatsächlich in Prag bei der 5. weil da lagst du genau in dem Raum, wo du dann auch die ICSI hattest und konntest auf so einem riesigen Bildschirm gucken, was dein Krümelchen gerade da macht und wo es ist. Und danach haben sie nämlich auch
Witzig.
nochmal nachgeguckt und mir dann ein Ultraschallbild mitgegeben, wo der kleine Krümel drin steckt. Und das war ja auch dann dieses Ultraschallbild, was ich dann einfach zerschnippelt habe, als es nicht geklappt hat, weil ich so traurig war, dass dieser Versuch ja negativ war. Hat sich nicht zerreißen lassen, das Blatt.
Ich möchte auch ein Ultraschallbild haben, das werde ich mir wünschen. Da ich ja selbst Zahner
Ja,
bin, zahle ich das dann halt.
ich will auch immer eins haben, weil es mich einfach so, das macht das Ganze nahbarer. Das ist ja
Ja.
alles so abstrakt irgendwie. Und wenn man das dann aber so anguckt, also ich habe das dann schon so ein bisschen angehimmelt. Ich habe es auch immer mit mir rumgetragen und so. Eigentlich total gaga, ne? Aber man wünscht es sich so, so sehr. Das ist halt, ja,
Ich
das
finde es auch
Baby.
einfach abgefahren, so ein Ultraschallbild zu haben von
Ja.
meinem mikrokleinen Mondkörnchen, was da eigentlich sich schon 5 Tage entwickelt hat, ganz fleißig, und was dann vielleicht mal mein Kind wird.
Ja.
Ich finde das hervorragend. Konntest du dann mitverfolgen, wie das eingesetzt wird auf so einem
Ja,
Ultraschall?
klar.
Ja.
Ja.
Bin ich auch gespannt, wie das ist, ob man da was erkennt.
Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wo es ist. Also ich habe allgemein irgendwie immer Probleme, da unten rauszufinden, wo jetzt was sein soll. Für mich sieht alles gleich aus. Aber ja, die haben mir dann schon nochmal eingekringelt und gesagt, das ist es dann. Ja.
Okay, bin ich ja auch gespannt, wie es alles wird. Übrigens, das gibt es noch als Update. Wir haben uns jetzt doch für Embryo Glue entschieden. Ich habe gesagt, jetzt alles auf eine Karte. Klebt das Ding an.
Ja.
Für alle, die jetzt nicht wissen, was Embryo Glue ist, hört nochmal die Folge mit den Zusatzleistungen. Da erklären wir es nochmal genau, aber im ganz grunde Prinzip mit meinem ganz gefährlichen Halbwissen wird der Embryo an die Gebärmutter festgeklebt. Also im übertragenen Sinne. Das ist natürlich medizinisch ein bisschen anders, aber so kann man sich's vorstellen. Wie ist es denn dann? Katheter rein, Embryo rein, Katheter raus und dann springst du schon auf und ziehst dich an oder chillst du dann noch eine halbe Stunde
Wird
und
rein,
machst die
raus,
Kerze?
Mickey Maus.
Macht man keine
Wird rein,
Kerze
raus,
danach?
Mickey Maus. Es wird was? Wird was für eine Kerze?
Da kennst du nicht die Kerze. Das wurde mir doch empfohlen, dass ich nach dem Sex eine Kerze machen soll, weil es dann besser
So, ich
klappt.
dachte gerade eine Kerze, die man in der Klinik
Ach so,
anzündet. Ich war gerade
scheiße.
schon ganz
Ja,
woanders.
eine Wunderkerze.
Ja, eine Wunderkerze. Ja, noch das ganze Labor abbrennen. Nee, ohne alles. Einfach dann tschüss und raus.
Keine 5 Minuten bleibt man da liegen. Ich dachte immer.
Nee, also manchmal wurde ich gefragt, ob es mir schwindelig ist oder so. Wo ich mich echt frage, warum sollte mir jetzt schwindelig sein? Oh, ist jetzt nicht das erste Mal, aber
Ja.
nee, also alles gut.
Also mein
Konnte direkt
natürlicher
danach
Instinkt würde
gehen.
mir sagen, erstmal liegen bleiben und warten, bis es da fest dran ist.
Ja, macht doch so, wenn ich drüber nachdenke, voll Sinn. Einfach auch mal so ein bisschen für die Seele, kurz mal runterkommen, entspannen. Aber du willst die Situation noch einfach verlassen. Du willst da nicht mehr breitbeinig mit dem Katheter in dem Ding drin stecken, liegen bleiben. Das willst du gar nicht. Du willst einfach
Ja.
dann nach Hause. Also, so war es bei mir. Ich weiß ja nicht, ob wie es bei dir dann sein wird, aber
Ich
meine
berichte.
persönliche Erfahrung. Ich bin immer froh, wenn die Situation vorbei ist. Ja.
Okay. Naja, ich werde berichten, wie es ist. Bin schon gespannt. Aber ich freue mich drauf. Ich habe so richtig Vorfreude.
Glaube ich dir. Ich fieber auch richtig mit. Also ich bin hier wirklich am Mitbibbern, am Mitzittern. Ich bin so gespannt, auch wie sie sich entwickeln werden. Also ich bin maximal gespannt. Und ich bin aber auch gespannt, wenn wir dann jetzt nach Prag fahren, was die dann machen werden.
Ja.
Ich habe nämlich eine Akupunktur, meine erste Kinderwunsch-Akupunktur, die ich da gebucht habe. Bin ich sau
Da
gespannt.
musst du auch mal dann berichten, wie das war.
Ja,
Was
ich
das
hatte mal in
bringen
der
soll.
Schwangerschaft eine Akupunktur.
Das hatte ich auch.
Aber ich weiß ja nicht so recht. Ich bin da immer so skeptisch. Ich bin der skeptischste Mensch, den ich kenne.
Aber schaden kann es ja nicht. Also.
Ja, na klar. Und das ist halt auch genau das, was ich sage. Ich nehme halt wirklich alles in Anspruch, was in meinen Augen zum Erfolg führen könnte. Ja.
Wann kann ich denn dann testen? Also ich habe jetzt
10 Tage später.
Mittwoch meinen Eisprung, Donnerstag wird aufgetaut, Montag ist Transfer, weil eigentlich bin ich doch dann am Montag, am Transfertag schon Eisprung plus 5. Also kann ich doch eigentlich 5 Tage später testen, bei Eisprung plus 10,
Nee,
oder?
das, so funktioniert das ja nicht, weil das.
Doch.
Ja, also die meisten Kliniken testen ja erst nach 10 oder 14 Tagen, weil das Embryo ja erst ab dem 6. Tag meines Wissens sein eigenes HCG abgibt, was dann auch im Blut feststellbar wäre quasi. Und ja, dann jetzt einfach 2 Tage nach Transfer zu testen, wäre schon krass, vor allen Dingen, wenn du dann nochmal auslösen musst. Weiß ich nicht, ob da noch
Nee, nicht
Rückstände
zwei
drin
Tage
wären.
nach Transfer. Also ich hätte ja jetzt Mittwoch meinen Eisprung. So,
Ja.
dann ist ja der Transfer erst Montag. Das ist ja dann nochmal 5 Tage später. Da bin ich ja Eisprung plus 5. Und wenn ich dann nochmal 5 Tage abwarte, dann bin ich Eisprung plus 10, Transfer plus 5. Da kann ich nicht positiv testen.
Ich meine, das würde da schon funktionieren, wenn es schon starkes HCG abgeben könnte. Also zwischen dem 5. und 6. Tag gibt es das HCG ab, wenn es sich festbeißt.
Okay, also
Es
5 Tage
gibt so eine
nach
Tabelle, da sieht
Transfer.
man immer so, was am 1. Tag passiert, am 2., am 3., am 4., 5.,
Kannst du mir die
6.
Tabelle mal schicken, bitte?
Aber natürlich, aber du hast doch auch mein Buch, das steht doch da drin.
Ach,
Ich
dann
finde,
sehe
du
ich das ja
könntest
da.
mein Kinderwunschreiseführer auch mal jetzt richtig nutzen.
Mache ich ja, aber das habe ich noch
Da
nicht
steht alles
gesehen.
drin. Das Kapitel heißt, es startet die Hibbelzeit. Und an Tag 1, die Blastozyste beginnt zu schlüpfen, ihre Zellen teilen sich. An Tag 2, die Blastozyste schlüpft weiter und haftet sich an die Gebärmutterschleimhaut. Tag 3, die Blastozyste gräbt sich noch tiefer in die Gebärmutterschleimhaut ein. Sie beginnt nun mit der Implantation. Dann kommt der 4. Tag, die Blastozyste nistet sich noch tiefer ein. Nun verbindet sie sich mit der Blutversorgung. Tag 5, die Einnistung ist abgeschlossen, die Entwicklung der Plazenta beginnt. Tag 6, die Zellen der Plazenta sondern HCG ab. Dies kann von einem Schwangerschaftstest erfasst werden. Tag 7, der Embryo wächst weiter, das HCG wird kontinuierlich ins Blut abgegeben.
Okay, also
Sechs.
an Transfer plus 6, also 6 Tage nachdem der Embryo in meiner Gebärmutter eingezogen ist, kann ich einen Schwangerschaftstest machen.
Ich würde es dir aber nicht empfehlen. Ich sag dir auch warum. Bei meiner ersten ICSI nach dem ersten Transfer habe ich nach 10 Tagen einen Schwangerschaftstest gemacht und er sah in meinen Augen negativ aus. Damals kannte ich noch diese Verdunstlinie nicht. Das hat man auch kaum gesehen mit dem bloßen Auge.
Ja.
Wenn man nicht so in diesem Game ist, sieht man es nicht so. Und es war an Tag 10.
Ja.
Überleg mal. Das war auch eine super Blastozyste. Ja, das ist gerade mein Kind, was da jetzt durch die Gegend rennt. Ja. Und ich würde wirklich mindestens bis zum 10. Tag warten. Auf jeden Fall. Alles andere macht dich doch nur kirre.
10 Tage nach Transfer. Wie lange sind denn 10 Tage? Da werde ich ja irre. Das ist
Aber
ja.
willst du diese emotionale Achterbahnfahrt haben?
Ich weiß es
Das
nicht.
macht's ja nicht besser.
Ich weiß es nicht.
Diese ganzen Fehlinterpretationen, das willst du doch gar nicht. Eigentlich ist es besser, das Ganze zu vermeiden.
Vielleicht warte ich auch bis zum Bluttest. Vielleicht mache ich mal alles anders diesmal.
So habe ich es dann beim ersten Mal letztlich auch gemacht, weil ich dachte, das hat dann jetzt nicht geklappt. Bin dann zu diesem Bluttest und dachte mir, okay, die sagen mir jetzt eh, das klappt nicht. Und auf einmal war der positiv. Da habe ich aber blöd geguckt. Hätte ich nicht gedacht.
Passt. So, wir beenden das jetzt hier. Alle, die jetzt noch Fragen haben zum Kryotransfer, die unser gefährliches Halbwissen aufbessern wollen und uns da nochmal Tipps geben wollen oder alle Nachrichten, die euch einfach so auf der Seele liegen, könnt ihr uns schreiben. Einmal auf Instagram bei kinderwunsch.bubble, einfach in die DMs rein. Oder Anni, wo noch?
Bubble@kinderwunschbubble.de.
Das ist übrigens eine E-Mail. Eure Frage aus der Kiwo-Bubble. So, ich suche jetzt gerade eine Frage für Fragen aus der Kinderwunschbubble. Oh, hier ist eigentlich eine schöne Frage. Wie teuer ist ein Kryo-Versuch und was beinhaltet er? Die kommen jetzt hier relativ
Aber
oft.
das hatten wir ja letztlich ja auch schon besprochen bei den
Das
Zusatzleistungen.
stimmt. Das stimmt.
Ich hatte
Aber
eine
da
coole
kann ich noch
Frage.
mal sagen, wie teuer jetzt wirklich meine. Ich hatte ja jetzt die Rechnung
Ja.
bekommen, wie
Ah,
teuer
okay.
wirklich meine IVF war. Ich hatte jetzt eine Rechnung von 3.800 € bekommen mit dem ganzen Drum und Dran plus 134 € für die Abgabe der Spermien und Aufbereitung plus 130 € für dieses Sicherheitskonzept, was wir da eh buchen müssen, damit keine Eizellen und keine
Ja.
Spermien vertauscht werden. Plus 1.200 € an Medikamenten und plus Ich glaube, ungefähr 800 Euro fürs Einfrieren oder 700 Euro. Oh, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber da kommen ja nochmal 350 Euro dazu, wenn wir jetzt nochmal eine Plastozyste nach einfrieren lassen. Und das könnt ihr euch jetzt alle zusammenrechnen. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, was ich gerade gesagt
Ich
habe.
wollte
Und
gerade
das.
sagen, ich glaube, interessant wäre der Preis mal ohne Medikamente, weil das ist bei jedem immer unterschiedlich, was man da nehmen
Ja.
muss. Wenn ich so grob überschlage, bist du so bei 4, 5 oder 4, fast 5.000 Euro
Ja, warte,
für diese ganzen
3.800
Zusatzleistungen.
plus 130 circa, plus nochmal
Ja, kommt
130.
so ungefähr hin. Auch mit den 800 Euro einfrieren und so weiter, was du da hattest.
Hast du noch eine Frage
Ich
von
kann
der?
mal eine Frage mitnehmen, die ich auch beim Vortrag gestellt bekommen habe.
Ah
Die finde
ja.
ich wirklich richtig gut. Und zwar wurde ich gefragt, wie man mit den Meinungen der verschiedenen Ärzte umgehen soll, weil die sich natürlich auch immer sehr unterscheiden können, wie man da einfach für sich auch die richtige Entscheidung treffen kann. Die Frage fand ich jetzt so von allen Fragen eigentlich am spannendsten, weil ich glaube, das ist etwas, was man sich immer wieder stellt. Weil egal, ob du jetzt eine künstliche Befruchtung machst oder irgendwie einen anderen Weg einschlägst, man hat da so viele Meinungen. Und wie findet man da für sich den passenden Weg?
Also meine Antwort wäre eine ganz große Portion Bauchgefühl, was sich für einen selber gut anfühlt. Und ich muss aber sagen, ich habe mich so, ich würde schon fast sagen, eingeschossen auf meinen Arzt aus der Kinderwunschbubble, aus der Kinderwunschbubble, Summer. Jetzt ist aber ja auch schon spät, ey.
Der ist auch schon in unserer Bubble.
Der ist sowas von drin in der Bubble, ob er will oder nicht, aus meiner Kinderwunschklinik. Und auf diese Meinung vertraue ich erstmal. Und eigentlich könnten wahrscheinlich aus dieser Klinik alle anderen Ärzte was anderes sagen. Und ich würde das machen, was mir dieser Arzt sagt, weil ich habe mir den ausgesucht, es hat gematcht im ersten Gespräch und ihm vertraue ich erstmal. Und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, es fühlt sich nicht mehr richtig an, ich weiß nicht so, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, sich eine zweite Meinung einzuholen oder sich mal umzuschauen, ob man vielleicht den Weg mit einem anderen Arzt oder einer anderen Klinik geht.
Also meine Antwort war ähnlich. Ich habe auch gesagt, man soll sich auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl verlassen und für sich selber auch einen Fahrplan
Ja.
entwickeln, weil jeder kocht anders. Ja,
Ja.
die Suppe schmeckt am Ende immer so ein bisschen anders. Und wenn man für sich nicht genau weiß, in welche Richtung man gehen will, kann man sich auch ganz schwer da leiten lassen, weil dann wird man einfach zerrissen durch die ganzen Strömungen. Und deswegen, ja, einfach selber ein Bauchgefühl entwickeln, gucken, was einem selber wichtig ist und auch so ein bisschen seine Menschenkenntnis mit einfließen lassen, weil manchmal muss ich auch sagen, ne, man kriegt ja auch manchmal von Followern so viele Ratschläge und alles.
Stimmt.
Also, das ist schon manchmal echt schwer, sich da selber eine Meinung zu bilden. Und da versuche ich auch einfach dann zu gucken. Ich schreibe mir die Sachen auch gern einfach mal in meinem Buch auf und denke da erstmal drauf rum und recherchiere selber erstmal danach. Und was auch immer hilft, ist so eine Pro- und Kontraliste. Dann zu
Ja.
gucken, ob das was für einen ist oder nicht.
Auf jeden Fall, da hast du auch auf jeden Fall gerade richtig viel Gutes gesagt. Weil ich das auch glaube, man hat ja auch so Prinzipien. Also beispielsweise, wenn man jetzt das Prinzip hat, ich möchte keine künstliche Befruchtung, das ist nichts für mich, ich möchte das für meinen Körper nicht, dann hat man ja dieses Prinzip und dann könnte ja auch ein Arzt was anderes sagen, aber dann habt ihr das ja für euch schon entschieden und dann vertraut da drauf, wenn ihr euch das so überlegt habt. Und ja, da ist einfach eine große Portion Bauchgefühl, glaube ich, das richtige Mittel der Wahl. Auf jeden Fall. Aber wie du auch sagst, also bei mir prasseln so viele Meinungen rein. Zum Beispiel habe ich halt gemerkt, als bei mir auf Instagram dieses Thema kam, künstlicher Kryoversuch oder natürlicher Kryoversuch, war mein Eindruck, oh, es haben viel mehr einen künstlichen Kryotransfer als einen natürlichen. Und dann dachte ich schon, ist jetzt das Natürliche das Richtige? Habe ich mich erwischt, dass ich zweifle und dachte, ey, es machen so viele einen künstlichen, warum mache ich den
Aber das ist ja auch
natürlichen?
normal zu zweifeln. Weißt
Ja.
du, wie soll man denn auch zweifelfrei durchs Leben laufen? Das funktioniert ja gar nicht. Da müsste man
Ja.
ja allwissend sein.
Aber ich habe mich dann auch wieder darauf besonnen, dachte mir, mein Arzt wird es wissen. Der hat es schon so oft gemacht, der hat so viel Erfahrung. Ich vertraue jetzt darauf, dass das das Richtige ist. Und für jeden ist auch einfach was anderes richtig. Also nur das, was ich mache, muss ja schon gar nicht für dich das Richtige sein oder für irgendwen anderes da draußen. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass viele Wege nach Rom führen und viele Wege zum Wunschkind führen.
So ist das,
Und
genau.
so entlassen wir jetzt alle aus dieser Podcast-Folge und wir hören uns dann nächste Woche. Tschö!
Adios, amigos.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunsch-Bubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.